Wir stellen uns vor, Immanuel Kant liest im Jahr 2024 das Grundgesetz. Das dürfte ein Text sein, dem er sehr viel abgewinnen wird. Und dann stößt er beim Lesen auf den Artikel 20 Absatz 4. Das Recht aller Deutschen zum Widerstand. Was er dazu wohl gesagt hätte. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Ja, wir beginnen erfreulicherweise eine zweite Staffel. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und diesmal zu Gast Professor Dieter Schönecker von der Uni Siegen, zugleich Leiter des digitalen Kant-Zentrums Nordrhein-Westfalen, dem wir ja diesen Podcast verdanken. Willkommen, Herr Schönecker.
Hallo, Herr Wiebeke.
Hätte Kant die Stirn gerunzelt beim Lesen dieses Artikels 20?
Tja, das ist etwas schwer zu sagen. Ich würde sagen ja und nein. Also ja, wenn man das Widerstandsrecht versteht als ein Recht gegen den Staat Widerstand zu leisten. Hätte nicht die Stirn gerunzelt, wenn man das Widerstandsrecht so versteht, dass es das Recht ist, und so ist es ja gemeint im Grundgesetz, gegen einzelne Akteure vorzugehen, die wiederum ihrerseits den Staat abschaffen wollen oder einschränken wollen. Mhm. Von daher denke ich eigentlich, dass Kant damit hätte leben können, mit der Art und Weise, wie es da, glaube ich, im Grundgesetz gemeint ist. Aber es ist eine schwierige Frage.
Wir können ja genauer schauen, was da im Wortlaut steht, ich habe mir das aufgeschrieben, damit wir auch nichts falsch machen hier. Ja. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Genau, das sind, ich würde sagen, zwei wichtige Sachen drin. Einmal ist der Widerstand, das Recht auf Widerstand, ein Recht gegen Personen oder auch Institutionen, die ja den Staat selbst angreifen. Und da, wo Kant sich äußert, in der Metaphysik der Sitten oder auch in anderen kleinen Schriften, und sich so äußert, dass man das nur üblicherweise so liest, dass man denkt, Kant lehnt Widerstandsrecht total ab, mhm. Ja, muss man aber bedenken, dass im Grundgesetz ja gesagt wird, es gibt einen Widerstand gegen diejenigen, die, jetzt könnte man sagen, selbst Widerstand leisten. Also die Widerstand leisten aus ihrer Sicht gegen einen Staat, den sie irgendwie für ungerecht halten und also insofern den Staat abschaffen wollen. Und gegen diese Leute hat man ein Widerstandsrecht. Aber das ist sozusagen ein Widerstandsrecht zweiter Stufe.
Und vielleicht sogar dritter Stufe, ja. Denn es wird ja nochmal eingeschränkt. Wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Genau.
Klingt für mich so, als ob das die allerletzte Patrone wäre.
Absolut die allerletzte Patrone. Und wir können ja gleich noch ein bisschen über zivilen Ungehorsam reden vielleicht. Genau, das ist halt nur das allerletzte Mittel. So ist es, glaube ich, klarerweise vom Grundgesetz gedacht. Und ja, das ist schwierig zu verstehen, wie Kant das meint. Noch einmal, also üblicherweise denkt man, Kant lehnt das komplett ab. Ja, jedes Recht auf Widerstand lehnt er ab. Und mir scheint das falsch zu sein. Ich glaube nicht, dass Kant das meint, sondern was Kant meint ist, dass es kein Recht auf Widerstand gibt in einem Rechtsstaat. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Und warum nicht? Das Kernargument ist, glaube ich, dass Widerstand in einem Rechtsstaat in sich widersprüchlich ist. Weil ja der Rechtsstaat die Funktion hat, freie Wesen in ihrem Umgang miteinander zu koordinieren. Ja? Und wer sich dagegen wehrt, der wehrt sich ja gerade gegen die Freiheit und gegen das Recht. Und darauf gibt es eben kein Recht. Es gibt kein Recht zum Unrecht, wenn man das so versteht. Und in diesem Sinne lehnt Kant Widerstand ab. Aber ich glaube nicht, dass er ein Problem damit hätte, zu sagen, wir müssen uns wehren gegen Leute, die den Rechtsstaat selbst wiederum abschaffen wollen.
Nun hat ja Kant nicht in rechtsstaatlichen Verhältnissen im heutigen Sinne gelebt.
Das stimmt.
Deswegen frage ich mich, wie steht denn seine Skepsis gegenüber einem Recht auf Widerstand eigentlich in seiner eigenen Zeit? Was war das, womit er da gerungen hat?
Naja, also man muss sehen, dass die Stellen, in denen Kant das thematisiert, das sind so zwei, drei Stellen vielleicht, haben ja den Hintergrund seiner naturrechtlichen Philosophie. Also Naturrecht, das bedeutet, das ist eine eine vernünftige Herangehensweise, eine Begründung dafür, was Rechtsstaatlichkeit überhaupt, oder überhaupt Staatlichkeit bedeutet. Ja. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man sehen muss, dass wenn Kant über Widerstand spricht, dann meint er noch einmal Widerstand in einem schon angenommenen Rechtsstaat.
Ja. In einer künftigen Gesellschaft.
Genau, in einer künftigen Gesellschaft. Was natürlich ein bisschen historisch einen Hintergrund spielt, ist die Französische Revolution natürlich, die er, insgesamt ist auch etwas umstritten, insgesamt eher skeptisch sieht, also insbesondere natürlich den Tyrannenmord, den lehnt er ganz klar ab. Und ich glaube, dass diese Widerstandsüberlegungen bei Kant sind wirklich zu verstehen vor diesem naturrechtlichen Hintergrund. Das ist der entscheidende Punkt in meinen Augen.
Was war sein Argument gegen den Tyrannenmord? Da müssen wir ja auch aufpassen. Vor der Folie des blutigen 20. Jahrhunderts denken wir da vielleicht ein bisschen anders als ein Zeitgenosse von Kant.
Ja. Naja, der Tyrannenmord ist ja sozusagen die äußerste Form der Gewalt gegen das Staatsoberhaupt, auch wenn das Staatsoberhaupt in gewisser Hinsicht tyrannisch ist. Aber es kommt eben darauf an, was man jetzt unter Tyrann versteht. Also wenn man Tyrann versteht als, sagen wir, ein Diktator in einem Unrechtsstaat, dann glaube ich nicht, dass Kant dagegen opponieren würde, sondern er würde opponieren gegen die Bestrebung eines Volkes in einem, und sei es auch nur etwas unbefriedigenden Rechtsstaat, gegen das Oberhaupt, wie er das nennt, des Staates zu opponieren, ja. Auch wenn dieses Oberhaupt ungerecht ist, schlechte Gesetze macht, schlechte Dekrete, wie Kant sagen würde, macht, auch dann hat man kein Recht, dagegen zu opponieren. Da steht ein bisschen so ein Glückseligkeitsargument, wie man das nennt, dahinter. Also das Volk mag sich irgendwie unglücklich vorkommen und schlecht behandelt vorkommen, aber wichtiger ist eben das Recht. Ja, und deswegen hat man kein Recht im Rechtsstaat gegen Menschen, die man für Tyrannen hält, zu opponieren. Ja. Das ist der Punkt in meinen Augen.
Jetzt haben Sie hier Kant-Ausgaben vor uns liegen, vieles bunt angestrichen und ich nehme mal eine Abkürzung. Wir würden uns zutiefst verstricken, wenn wir jetzt genauer in die Exegese gehen. Das ist nicht so ganz einfach, dieses Thema Recht auf Widerstand, wie Kant das gesehen hat.
Das ist überhaupt nicht einfach. Also ich verstehe auch nur die Hälfte ehrlich gesagt. Das ist die ganze Rechtsphilosophie ist extrem schwierig. Also wir reden über das Buch Metaphysik der Sitten. Das hat zwei Teile. Das ist die Rechtslehre und die sogenannte Tugendlehre. Heißen etwas genauer eigentlich, aber Rechtslehre und Tugendlehre. Und das ganze Buch ist dick und extrem, extrem schwierig. Es ist wirklich sehr umstritten, auch was die Sachen bedeuten. Und in der Rechtslehre findet man eben so ein, zwei, drei Seiten vielleicht zum Widerstandsrecht. Und das muss man eben einordnen. Und das ist schwierig. Und ich glaube, das würde jetzt viel zu weit führen. Da müsste man einen Podcast von, ja, weiß ich nicht, 20 Stunden machen, um da einzusteigen.
Gut, aber umso interessanter die Frage, was es denn für Sie aus heutiger Perspektive ist, was es für Sie spannend macht, nochmal neu auf dieses Thema Recht auf Widerstand zu blicken, Kant hin oder her.
Genau. Ich glaube, was wir heute diskutieren, jetzt erneut und wieder diskutieren, ist das, was man zivilen Ungehorsam nennt, also insbesondere jetzt vor den Aktionen von Fridays for Future und so weiter und Last Generation, Straßenblockaden und so weiter und so fort. Und vor diesem Hintergrund ist es dann schon interessant, sich mit kantischen Überlegungen zu beschäftigen. Also noch einmal, ich würde im Kern sagt Kant, wer im Rechtsstaat Widerstand leistet, der versucht, den Rechtsstaat abzuschaffen. Aber der Rechtsstaat ist unerlässlich für die Freiheit, dafür, dass man überhaupt frei als autonomes Wesen leben kann.
Und da sagen Sie aus vollem Herzen, stimmt.
Stimmt. Würde ich sagen, stimmt. Im Rechtsstaat. Jetzt muss man halt, die Frage ist dann, ob der zivile Ungehorsam vom Widerstand abzugrenzen ist. Also Leute, ziviler Ungehorsam wird ja normalerweise verstanden als ein Recht darauf, bestimmte illegale Sachen machen zu dürfen im Rechtsstaat, mit der Bereitschaft dafür auch in gewisser Hinsicht bestraft zu werden. Das ist öffentlich, das hat ein politisches Ziel, also es geht nicht darum, irgendwelche privaten Zwecke zu verfolgen. Das ist so der Kerngedanke des zivilen Ungehorsams. Aber das Problem dabei ist, im Rechtsstaat, dass ja alle, die unzufrieden sind, womit auch immer, ja, unzufrieden mit der Klimapolitik, sagen wir mal, ja, Möglichkeiten haben im Rechtsstaat, ihre politische Position durchzusetzen. Man kann demonstrieren, man kann Parteien gründen, man kann sich wählen lassen, man kann wählen gehen und so weiter und so fort. Ja, und alle haben irgendwelche politischen Vorstellungen im Rechtsstaat. Und es gibt eben kein Recht, nach meinem Dafürhalten, es gibt kein Recht, jedenfalls kein moralisches Recht, es ist juristisch etwas umstritten, es gibt kein moralisches Recht, seine eigenen politischen Vorstellungen durchzusetzen, zwar angeblich ohne physische Gewalt, aber dann doch mit Gewalt. Also Gewalt im weiten Sinne. Ja, wenn ich Menschen daran hindere, zur Arbeit zu kommen, dann übe ich Gewalt aus. Und das scheint mir in einem Rechtsstaat nicht legitim zu sein.
Ich versuche mal gedanklich ins Gegenteil zu gehen und das zu würdigen, was Sie auch gesagt haben, aber ich möchte es nochmal herausstellen. Also Sie betonen, dass es sich beim zivilen Ungehorsam um Protestformen handelt, die man auf eine bestimmte eigene Art auch moralisch würdigen kann. Also das sind Menschen, die verfolgen in diesem Moment nicht eigene Interessen, die wollen sich nicht die Tasche voll machen, die wollen auch keine Steuererleichterung für sich raushauen, sondern die, sagen wir jetzt mal, sitzen auf einer Straße, blockieren den Verkehr von A nach B, weil sie sogar bereit sind, auch das haben sie gesagt, Schaden auf sich zu nehmen, bestraft zu werden für ihr jeweiliges Ideal. Das ist ja zunächst mal eine moralische Position, die sich da artikuliert.
Ganz genau, das würde ich sagen. Also dem würde ich gar nicht widersprechen. Also das sind dann schon Menschen, die ein moralisches Interesse haben an Klimaschutz oder was auch immer. Das stimmt, das stelle ich gar nicht in Abrede. Aber mit dieser moralischen Position geht zugleich eine arrogante, unmoralische Position einher, nämlich die, es so sehr besser zu wissen als alle anderen, dass man sich das Recht rausnimmt, oder das Unrecht rausnimmt, auf illegale Weise politische Positionen durchzusetzen. Ja, und das kann man sich ja auch mit Kant vielleicht anders klar machen. Ja, also wenn man sich überlegt, der berühmte kategorische Imperativ, handle so, dass jeder so handeln kann. Es ist sehr grob, ist vereinfacht, aber das ist
das ja eigene Maßstab für Allgemeinarbeit.
Genau. Ja, das ist ja die Idee. Aber das Problem daran ist natürlich, wenn das jetzt jeder machen würde, ja, wenn jeder seine eigene politische Position immer mit zivilen Ungehorsam durchsetzt, dann kommen wir an einen Punkt, wo dann die normalen Prozeduren, die wir haben, ja, Wahlen und Abstimmungen und so weiter und so fort, einfach nicht mehr greifen können. Ja, wir haben ja wir sind ein Rechtsstaat, eine Republik, wir haben Gewaltenteilung. Ja, diese Gewalten haben verschiedene Funktionen und das ist ein Check-and-Balance-System und dafür gibt es klare Regeln und an die muss man sich eben halten. Ja? Also ich meine, die Leute finden das dann toll, wenn junge Menschen sich für den Klimaschutz engagieren. Jetzt gab es vor kurzem, glaube ich, einen Gesetzesvorschlag, wenn ich mich recht erinnere, dass man Menschen, die gegen Abtreibung sind, verbieten will, vor Abtreibungskliniken zu demonstrieren. Ja? Aber warum eigentlich? Also ich meine, warum? Ja, das soll dann verboten werden. Aber Menschen, die aus ihrer eigenen anderen politischen Einstellung heraus Menschen daran hindern, auf ihre Straßenverkehr zu nutzen, ja, das soll dann irgendwie toll sein. Hm. Ja? So, wenn man sich das mal klar macht, ja, also das ist halt, ja, jeder hat so seine politischen Vorstellungen. Also ich habe bestimmte politische Vorstellungen über, was weiß ich, die Energiepolitik der Grünen. Deswegen gehe ich nicht hin und versuche irgendwas zu blockieren oder blockiere Straßenbahnen oder sonst irgendwas. Ja, ich muss eben aushalten, dass es da Leute gibt, die andere Meinungen haben.
Interessant, dass sie das so aufbringt. Ja, das ist auch eigentlich eine erwünschte Folge von zivilem Ungehorsam.
Dass mich das aufbringt?
Ich glaube schon.
Weiß ich nicht, glaube ich, ob mich das aufbringt. Nee, also ich würde sagen, die erwünschte Folge ist ja nicht, dass ich aufgebracht werde. Ich meine, was wir ja sehen bei Fridays for Future und bei der Last Generation ist, dass die Leute so aufgebracht sind, dass der Effekt verpufft. Ja, man will ja was erreichen durch diese Maßnahmen. Man will stärkeren Klimaschutz erreichen. Und alles, was passiert, dass die Leute dermaßen genervt sind, dass sie überhaupt keinen Bock mehr haben, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen.
Gut, das wäre jetzt eher eine taktische Einschätzung.
Genau, das ist eine taktische.
Ob das eine kluge Protestform ist oder nicht, das ist was anderes als eine ethische Einschätzung. Aber sind Sie gefasst auf eine gemeinsame Frage?
Bitte?
Was wäre denn, wenn der Philosoph nun Richter wäre und hätte zu urteilen über solche Aktionen des zivilen Ungehorsams?
Naja, es gab ja schon eine Reihe von Gerichtsverfahren. Ich würde sagen, also man muss es natürlich, es kommt auch an, was passiert. Ja, also wenn jemand eine Straße blockiert, dann sollte er nicht sofort ins Gefängnis gehen. Wenn jemand aber natürlich versucht, Sachbeschädigungen an irgendwelchen Kohlekraftwerken oder so etwas durchzuführen, da würde sich halt der Spaß auf jeden Fall auf. Ja? So eine Person muss bestraft werden. Natürlich gibt es dann Verfahren dafür, es gibt Bewährungsstrafen und so weiter und so fort. Wenn jemand wiederholt den Straßenverkehr massiv beeinträchtigt und ich wäre Richter, dann würde ich ihn irgendwann hinter Gitter schicken. Ja, würde ich machen.
So, und nun nochmal zurück vom zivilen Ungehorsam zum Recht auf Widerstand. Was genau ist der Unterschied? Das ist ja wichtig zu wissen. Es geht um die Beseitigung der Ordnung selber.
Naja, also im Grundgesetz ist das Recht auf Widerstand der Widerstand gegen diejenigen, die das Grundgesetz, grob gesprochen, abschaffen wollen. Ich würde sagen, Widerstand in einem Unrechtsstaat, also gegen echte Tyrannen, ist in meinen Augen moralisch legitim. Also Nazi-Deutschland, ja, es ist auf jeden Fall legitim, gegen Hitler Widerstand zu leisten. Aber man muss sich sehr, sehr gut überlegen, wann man das tut. Ja. Und diejenigen, die jetzt meinen, dass sie Widerstand leisten, oder von mir aus nennen sie es dann zivilen Ungehorsam, in unserem Rechtsstaat, ja, müssen sich darüber im Klaren sein, dass das eigentlich ist, dass die, im Kern ist das die Aufforderung zum Bürgerkrieg, in meinen Augen. Ja, also das kann man machen, aber dann muss man sich darüber klar sein, was man macht. Dann sollte man das nicht als zivilen Ungehorsam kaschieren, sondern man muss sich klar darüber sein, dass das wirklich eine Gefahr ist für die Existenz des Rechtsstaates, wenn jeder meint, seine politischen Positionen so durchsetzen zu können, wie er es für richtig hält oder sie es für richtig hält.
Nochmal die Formulierung aus dem Artikel 20 Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Da waren wir uns einig, dass das das allerletzte Mittel ist und wirklich reserviert sein muss für eine absolute Ausnahmesituation. Aber das ins Politische gewendet, wirft meiner Meinung nach auch ein Problem auf. Wie können sich denn, angenommen wir kommen in eine solche Situation und demokratische Gesellschaften sind gerade angefochten, wie können sich denn Demokratinnen und Demokraten zum richtigen Zeitpunkt und nicht erst, wenn es zu spät ist, darüber verständigen, dass es sich tatsächlich um diese Ausnahmesituation handelt?
Ich glaube, dafür gibt es keine Regel dafür, keine Meta-Regel. Also was wir im Augenblick ja erleben, ist, dass viele Menschen denken, es gibt eine sehr große Gefahr von rechts und man nutzt die Mittel, die es eben gibt. Ja, man geht demonstrieren. Und es gibt Ausnahmen, ja, so tötet AfDler und so. Das ist ja klarerweise auch im Grundgesetz natürlich nicht erlaubt. Das ist ja ganz ganz klar. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich jetzt gegen Rechtsradikale, sage ich lieber, zu wehren. Die Frage, wann jetzt der Punkt erreicht ist, dass man wirklich also deutlich härtere Maßnahmen ergreifen könnte. Das ist eine Frage der Urteilskraft. Da gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie, wie kann es sagen, a priori zu bestimmen, sondern das hängt davon ab, ja.
Der Urteilskraft jedes Einzelnen.
Urteilskraft der Einzelnen, beziehungsweise auch das Kraft der Parteien und so weiter und so fort. Das lässt sich nicht a priori bestimmen. Ich rate nur dazu, dass man, bevor man sich jetzt in so eine Widerstandsposition begibt, ja, wir müssen jetzt Widerstand leisten gegen die AfD oder so etwas, dass man sich über die Begriffe klar sein muss. Das ist kein Widerstand, das ist einfach nur Protest. Ja, Widerstand würde bedeuten, man würde auch so illegalen Personen angreifende Mitteln greifen können. Und bevor man das tut, ja, muss man sehr behutsam und vorsichtig vorgehen und überlegen, ob der Punkt erreicht ist und diese Schwelle nicht zu früh überschreiten. Ja, weil wer das tut wiederum, ja, der gefährdet auf jeden Fall grundsätzlich ja auch den Rechtsstaat mit so einer Position.
Widerstand und ziviler Ungehorsam. Ja, Gedanken in Folge von Kant, von Dieter Schönecker. Ich bedanke mich sehr.
Ich danke Ihnen.